Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Funktioniert hat das jetzt irgendwie nicht. Also ich hoffe, die meisten von euch waren dabei und haben diesen Clip von dem Lachbaby oder den beiden, die da beim Papier zerreißen, total abgegangen sind, weil das ja nichts Lustigeres auf der Welt gibt, als wenn man Papier zerreißt. Wieso funktioniert das nicht? Es mag teilweise an unserer kognitiven Entwicklung zu tun haben, die hoffentlich schon ein bisschen weiter fortgeschritten ist als die von den beiden kleinen Babys, die wir da gerade gesehen haben. Aber ich glaube, wir können auch ein bisschen was von den beiden Kleinen lernen. Nämlich, dass es manchmal gar nicht so schlecht ist, wenn man auch quasi ohne scheinbaren wirklichen Grund einfach mal glücklich ist oder einfach mal lacht oder einfach mal fröhlich ist. Das habe ich mir natürlich nicht alles selbst ausgedacht, sondern da gibt es auch wissenschaftliche Untersuchungen dazu. Ich habe hier aus dem Internet, also total fundiert, was mitgebracht. Nämlich sogar von Focus Online. Viele von euch haben bestimmt schon mal von der Lachtherapie gehört. Okay, ich lese mal kurz was vor. Den Grundstein der Gelotologie, das ist die Lachforschung, legte Ende der 70er Jahre ein Journalist namens Cousins, das ist, glaube ich, ein Franzose, der sich selbst eine Lachtherapie verordnete. Monatelang sah er sich Filme mit berühmten Komikern an. Mit ihrer Hilfe heilte er sich von der schweren Knochenkrankheit Morbus Bechterew. Bemerkenswert. Später gründete Cousins an der Universität von Los Angeles eine Abteilung für therapeutische Humorforschung. Sie blieb nicht die einzige ihrer Art. Die Mitglieder der amerikanischen Vereinigung für therapeutischen Humor, die über 600 Ärzte und Psychologen zählt, plädiert dafür, Lachen auf Rezept zu verschreiben. Ja, könnte man ja auch mal machen. Jetzt bei unserer neuen Predigtreihe, glücklich, machen wir das so, dass wir jeden Sonntag eine Art Selbstversuch starten. Und jetzt ratet mal, was heute dran ist. Wir wollen auch mal praktisch Lachtherapie machen. Allerdings noch ein kleiner Zusatz. Ich lese hier nochmal, nicht, dass ihr denkt, ich habe mir das selbst ausgedacht. Bei dieser Lachtherapie, die grundsätzlich ohne Witze auskommt, treffen sich unentgeltlich, ihr müsst nichts zahlen, kleine Gruppen zu einem 15- bis 20-minütigen Gemeinschaftslachen. Das Treffen beginnt mit einer Atemübung und einer Ho-Ho-Ha-Ha-Übung. Genau. Und deswegen stehen wir jetzt alle mal auf, werden jetzt das erste Premiere des Selbstversuchs Lachtherapie. Vielleicht noch kurz, also man muss sich halt auch manchmal überwinden zu lachen, auch wenn es traurige Sachen zu bewältigen gibt. Wie zum Beispiel den feststehenden Abstieg von St. Pauli ist nicht so schön, aber man muss halt trotzdem manchmal lachen. Und also wenn jetzt, wir wollen natürlich nicht zur Therapie zwingen, aber ich würde euch auch sehr einladen, mitzumachen. Allerdings noch kurz, es gibt auch Kontrainduktionen. Wenn eins der Folgen auf euch zutrifft, dann lieber wieder hinsetzen oder einfach stehen bleiben, wenn das jetzt zu peinlich ist, und einfach nicht mitlachen. Denn von Lach-Yoga, so wird es auch genannt, abgeraten wird unter anderem bei Angina Pectoris, Zwerchfellbruch, nicht kontrollierbarem Bluthochdruck, Inkontinenz, Bandscheibenvorfall, Aneurysma, irgendwas, was ich nicht lesen kann, Rippenbrüchen, sowie bei schweren Depressionsverlauf oder Einnahme von Psychopharmaka. Ausgeschlossen ist die Teilnahme am Lach-Yoga weiterhin bei akuten Atemwegs- und Viruserkrankungen, Borderline-Störung, bipolarer Störung oder Schizophrenie. Also wenn du, beziehungsweise muss ich jetzt sagen, wenn ihr, auch wenn du nur einer bist, euch jetzt lieber hinsetzt, dann oder stehen bleibt, ist das auch okay. Also, wir fangen mal an. Also die, die jetzt noch teilnehmen können und wollen. Mit einer Atemübung. Und dann machen wir mal ganz tiefes Einatmen, so. ruhig ein bisschen vorüberbügen, dass beugen, das Ganze alles raus kann. Und unten bleiben und dann langsam wieder einatmen. So. Auch richtig schön ins Zwerchfell und so, gell? Ich hab mal gesagt, dass ich kann. Und wieder raus. Okay, das reicht. Und jetzt machen wir die Ho-Ho-Ha-Ha-Übung. Ich mach vor, ihr macht nach. Ho-Ho-Ha-Ha! Das geht noch besser. Ho-Ho-Ha-Ha! Und noch einen. Ihr seid prima. Und jetzt versuchen wir, in die eigentliche Lachtherapie einzusteigen und einfach grundlos anzufangen zu lachen. Ich werde das dann nach einer Viertelstunde abbrechen.
Manche können auch gar nicht aufhören. Also, dass heute Weltlachtag ist, ist wirklich Zufall. Wir wussten das nicht, als wir das so geplant haben. Sehr schön. Wer weiß sowas auch? Weltlachtag. Also, für mich wäre das, ich weiß nicht, glaube ich eher nichts, mich zum Lachen zu verabreden. Aber, dass Lachen gesund ist und glücklich macht, hat tatsächlich etwas mit dem zu tun, um was es heute in der Predigt geht. Lachen wäre dann also nicht nur eine Folge des Glücks, das man hat, sondern Lachen wäre auch eine Ursache des Glücks. Und einige sind jetzt glücklicher als vorher. Eigentlich müsstet ihr jetzt alle glücklicher und, wenn Markus recht hat, gesünder sein als vorher. Ich habe mich mal informiert, was passiert, wenn ein Mensch lacht. Also so körperlich, ja. Stresshormone im Blut werden beim Lachen abgebaut. Diese Stresshormone heißen Cortisol, Dopamin und Adrenalin. Und das führt natürlich zu einer Entspannung. Also Dopamin ist, glaube ich, auch ein Glückshormon irgendwie, aber eins, das dich eben nicht entspannt. Also du entspannst beim Lachen. Gesundheitsfördernde Hormone werden ausgeschüttet. Die heißen Besserphylalin und Glücksamol. Oder so ähnlich. So, auch was auch passiert, was wahrscheinlich den wenigsten von euch was jetzt was bringt, aber vielleicht dem einen oder anderen. Die Muttermilch wird gesünder und nahrhafter. Immunsystem wird gestärkt, Gefäße werden erweitert, gut fürs Herz. Und das fand ich den schönsten Grund. Jemand hat gesagt, ich glaube, es war auch auf dieser Fokusseite oder einer dieser Seiten, man kann nicht gleichzeitig lachen und denken. Man kann nicht gleichzeitig lachen und denken. Also, wer lacht, kommt raus aus der Gedankenmühle, die ihn fertig macht. Kommt, das ist wie Kurzurlaub von Sorgen. Eigentlich müsste man also aus rein Gesundheitsaspekten öfter mal für einen Lachanfall sorgen und vielleicht schließt ihr euch wirklich einem der über 5000 Lachclubs in der Welt an. Und dann würdet ihr heute mit irgendwelchen Menschen auf Marktplätzen erscheinen und um 14 Uhr drei Minuten lachen. Das ist nämlich das, was man am Lachtag wohl irgendwie gemeinsam tut. Ich muss mit Bestürzung feststellen, mein letzter Lachanfall, ich kann mich gar nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal so lachen musste, dass ich schlecht wieder aufhören konnte. Ich erinnere mich an einmal, das war nachts um 3, der Film Was nicht passt, wird passend gemacht. Der ist schon witzig, aber er ist nicht so witzig, wie was er da bei mir auslöste. Also das war so eine Freizeit, wir waren Mitarbeiter, Alkohol hatte nichts damit zu tun und trotzdem lag ich locker 5 Minuten am Boden und auf den Boden getrommelt. Lachen macht glücklicher. Nicht nur Glück führt zu Lachen, Lachen an sich macht glücklicher. Vielleicht hältst du das für eine ziemlich platte Message für einen Gottesdienst. Und damit hast du ja auch irgendwie recht. Dieser Satz, Lachen macht glücklicher, ist aber sozusagen die Oberfläche von einer Lebensrealität, die sehr wichtig ist, die mit Gott was zu tun hat, die mit Glauben was zu tun hat. Ich komme gleich auf dieses Lachen und diese Lebensrealität, um die es mir da geht, zurück. Mach jetzt aber nochmal einen kleinen Schlenker. Warum so eine Reihe? Warum eine Reihe mit so oberflächlichen Tipps zum Glücklichwerden? Kleine Anleitung zum Glücklichsein, habe ich das genannt. Es gibt sowas wie, nicht nur was wie Lachforschung, sondern es gibt sowas wie Glücksforschung. Und das ist sogar eine ziemlich spannende Sache. Da fragen sich Leute, was ist Glück überhaupt? Warum empfinden wir es? Welche Stoffe sind in uns dafür verantwortlich, dass wir es empfinden? Was passiert in unserem Gehirn, wenn wir glücklich sind? Was sind Ursachen? Und so komplex das ist, die Glücksforschung kommt zu der Aussage, Glücksgefühle hängen natürlich schon irgendwie mit unserem Erleben zu tun. Also, ob wir was Gutes erleben oder was Schlechtes, das hat eine Auswirkung auf das Glück. Aber sie hängen nicht direkt damit zusammen. Nicht direkt. Also, nicht die Reichsten sind die Glücklichsten. Nicht die Gesündesten sind die Glücklichsten, nicht die Erfolgreichsten sind die Glücklichsten. Es gibt keinen wirklich direkten Zusammenhang zwischen dem, wie es mir geht, und meinem Glück. Die Rezeptur für Glücklichsein ist viel komplexer, aber auch leichter erreichbar. Ich muss nicht erfolgreich, gesund und reich werden, um glücklich zu sein. So, ein paar Tipps, die die Glücksforschung dann gibt. Und das ist die gute Nachricht, dass diese Tipps eigentlich ziemlich einfach sind. Glücklich kann man werden, indem man öfter lächelt oder eben lacht, unser Thema heute, indem man sich auf das Schöne, das das Leben ja auch zu bieten hat, konzentriert, indem man Freundschaften pflegt, indem man Herausforderungen meistert, indem man den Fernseher ausschaltet, indem man sich um die Liebe kümmert, indem man Sport treibt. Diese Dinge und ein paar davon haben wir uns rausgegriffen in dieser Reihe und beschäftigen uns mal mit denen. Und nochmal, das klingt jetzt ziemlich oberflächlich, ne? Sport treiben zum Beispiel, geht's nächstes Mal drum. So typisch ratgebermäßig. Erstens ist es gar nicht so schlecht, manchen Ratgebern mal zu folgen. Zweitens, Gott und der Glaube hat direkter, als wir denken, mit diesen Dingen was zu tun. Der Glaube an Gott ist etwas, was den gesamten Menschen betrifft. Nicht nur seine Seele, sondern auch seinen Geist und seinen Körper. Oft wird, ich bin immer noch bei diesem Exkurs, keine Sorge, ich komme wieder aufs Lachen zurück, ja. Oft wird Religion ein bisschen so missverstanden, als ob es eine Alternative sei. Also, ein Weg, ein alternativer Weg, die Welt hinter sich zu lassen. Ja, dein Glück in anderen Sphären zu suchen, als dem, was das Leben eben so zu bieten hat. Also, der Mensch findet das Glück eben nicht in Geld, Macht, Sex, Karriere, Freizeit, Schönheit, Gesundheit. Er findet dort das Glück nicht, aber er findet es bei Gott. Und das Missverständnis steckt in diesem Aber. Ja, da liegt ja eine Wahrheit drin, dass man da das Glück nicht unbedingt findet. Das Problem, was Religion oder was besonders die christliche Religion, bei anderen kenne ich mich nicht so gut aus, gemacht hat, ist, Geld, Macht, Karriere, alle diese Dinge, Schönheit, Gesundheit, werden in der christlichen Tradition fast verteufelt. Ja, als ob das alles mit Gott nun nichts zu tun hat. Und so geriet die Religion sozusagen in Opposition zu der Welt. Ja, zum normalen Leben. Zwei verschiedene Dinge, die miteinander nicht viel zu tun haben. Die Welt mit ihren ganzen natürlichen Schönheiten oder auch Schwierigkeiten wurde den Christen verdächtig. Verdächtig, ja, unmoralisch, oberflächlich vor allem, hedonistisch irgendwie so, nur auf vergängliches Glück aus. Und der Glaube hob sich davon ab. So, bei diesem Denken über den Glauben und das Leben wird aber ein Kernwert des christlichen Glaubens total verpasst, nämlich der, dass Gott Mensch wurde. Gott wurde Mensch. Nicht der Mensch wird durch den Glauben zu so einem kleinen Gott-Welt abgehoben, ja, sondern umgekehrt wurde Gott Mensch. Und diese Wahrheit, so einfach die klingt, ist, führt uns schon nah ran an solche oberflächlichen Tipps, das Leben zu gestalten. Der christliche Glaube und auch das Judentum, aus dem der christliche Glaube entstanden ist, denkt viel ganzheitlicher als viele Christen heute. Ganzheitlich, letzte Woche hat mir ein Sozialpädagoge gesagt, oh, das Wort kann ich nicht mehr hören. Also die Sozialpädagogen unter euch müssen jetzt irgendwie das aushalten, weil es ist irgendwie ein nettes Wort. Und es passt gut dazu, auch wenn ihr schon tausendmal gehört habt. Also, dass der Glaube, das heißt, der Glaube hat mit diesem Leben hier direkt zu tun. Mit Vergnügen, mit Schönheit, mit Erfolg, mit Sexualität, mit Sport, mit dem Körper und eben mit dem Glück. Und diese Dinge verteufelt der Glaube nicht, indem er eine Alternative bietet. Also, es gibt sowas, christliche Krimis zum Beispiel. Oder christliche Musik, was soll das sein, frage ich mich. Musik gibt es, ja, christliche Musik. Christlicher Kleidungsstil, christliche Cocktails vielleicht auch, ich weiß es nicht. Also sozusagen, du lehnst das eine ab und er bietet eine Alternative, sondern eigentlich heiligt der Glaube diese Dinge. Der Glaube heiligt diese Dinge, weist ihnen den richtigen Ort zu, da wo es nicht mehr am richtigen Ort ist, befreit diese Dinge, erfüllt sie mit Sinn. Der Glaube ist eigentlich sehr, sehr ganzheitlich, wenn man ihn richtig versteht. Und eigentlich, um es mal ganz, ganz pathetisch, großartig, umfassend zu sagen, ist das Ziel christlichen Glaubens, das Ziel so einer Kirche wie wir hier, eines Gottesdienstes, uns zu helfen, als wahre Menschen zu leben. Deswegen wurde Gott selber wahrer Mensch. Uns zu helfen, wieder als wahre Menschen zu leben. Und da gehört das Lachen dazu und das Feiern und das Genießen. Diese Dinge geht's heute. Und jetzt habe ich den Schlenker abgeschlossen und bin wieder beim Lachen. Also ich hoffe, ihr könnt noch halbwegs folgen. Ich fasse nochmal zusammen, was wir bisher hatten. Wir hatten am Anfang gesagt, Lachen macht glücklicher. Ja, also wir lachen nicht nur, weil wir glücklich sind, sondern wenn wir lachen, werden wir glücklicher. Also etwas Äußerliches, Oberflächliches hat einen Einfluss auf das Innere, auf die Seele. Es gibt auch so einen Versuch, aber wir wussten nicht, ob der funktioniert. Wir haben das mal in einer kleinen Gruppe gemacht. Lächle mal dein Gegenüber an und denk schlechte Dinge über ihn. Das geht fast nicht zusammen oder andersrum. Also das Äußere hat Einfluss auf unser Inneres. Und in diesem Schlenker habe ich jetzt behauptet, das ist nicht nur billige Oberflächlichkeit, das Äußere. Glaube spielt sich eigentlich in Wahrheit in höheren Sphären ab, sondern Glaube ist ganzheitlich und der gehört zum Menschsein dazu. So, jetzt schauen wir in einen ersten Bibeltext, wo das deutlich wird, was ich versuche zu sagen. Ja, das Äußere bestimmt das Innere. Die Bibel denkt ganzheitlich. Da ist das Predigerbuch oder wie man es auch, der hebräische Name ist eigentlich Kohelet, eigentlich super. Ja? Prediger 9, 7 bis 9, ihr seht es hier vorne, glaube ich auch. Da ist sein Rat. Darum iss dein Brot und trink dein Wein und sei fröhlich dabei. So hat es Gott für die Menschen vorgesehen und so gefällt es ihm. Nimm das Leben als ein Fest. Trag immer frisch gewaschene Kleider. Sprenge duftendes Öl auf dein Haar. Genieße jeden Tag mit der Frau, die du liebst, solange das Leben dauert, das dir Gott unter der Sonne geschenkt hat. Dieses vergängliche und vergebliche Leben. Denn das ist der Lohn für die Mühsal und Plage, die du hast unter der Sonne. Wenn sich dir die Gelegenheit bietet, etwas zu tun, dann tu es mit vollem Einsatz. Denn du bist unterwegs zu dem Ort, von dem kein Mensch wiederkehrt. Wenn du tot bist, ist es zu Ende mit allem Tun und Planen, mit aller Einsicht und Weisheit. Hier empfiehlt jemand, das Leben zu genießen. Etwas, und er empfiehlt ziemlich äußere Dinge, äußerliche Dinge. Wann hast du das letzte Woche gemacht? Vielleicht hast du das gemacht. Wein getrunken und fröhlich dabei gewesen. Empfiehlt die Bibel. Ja? Die Bibel empfiehlt, zieh dich öfter bewusst gut an. Ist natürlich jetzt Geschmackssache, ne? Aber okay. Wann hast du letzte Woche, weil die Bibel es empfiehlt, länger im Bad verbracht als nötig? Hier steht, sprenge duftendes Öl auf dein Haar. Wir machen das heute ein bisschen anders, aber das ist gemeint. Wann hast du Zeit mit deiner Frau, Freundin, Freund genossen? Oder was hast du letzte Woche einfach getan, weil du gerade die Gelegenheit hattest und dachtest, dann lebt nur einmal, ich mache es jetzt. Ja, das sagt er hier. Wenn sich dir die Gelegenheit bietet, etwas zu tun, dann tu es. Mit vollem Einsatz. Als ich das gestern gelesen habe, gestern früh, habe ich mich sofort rasiert, bisschen Deo und habe erstmal mit meiner Familie gefrühstückt und die Predigt unterbrochen. Hat zwar keiner gemerkt, Rasier und so, aber fiel keinem auf. Aber ich wollte das direkt umsetzen. Also dieser Text fordert auf, feiere das Leben. Und zwar, ob du nun einen Grund hast oder nicht. Das sei die Idee Gottes, sagt der Prediger. Und deswegen am kommenden Freitag 20 Uhr feiern wir im Zauberberg. Ich erwarte, dass du gut aussiehst, dass du gut riechst, dass du einen Menschen mitbringst, mit dem du gerne Zeit verbringst und dass du mit uns auf das Leben anstößt. So, das Spannende jetzt bei Kohelet, bei dem Prediger, ist das. Er empfiehlt das Feiern nicht, weil es so viel zu feiern gibt, sondern damit man glücklicher ist. Der Autor ist nämlich gar kein glücklicher Mensch. Also wenn man das ganze Buch liest, merkt man das. Das ist ein sehr melancholisches Buch. Hier drin steckt es auch, wenn ihr, habt ihr vielleicht so gemerkt, das vergängliche Leben und so und das, der Tod. Also der Autor macht sich seitenlang Gedanken über zwei Dinge, die ihm Mühe machen. Das eine ist die Ungerechtigkeit in der Welt. Er sagt, streng dich an, wie du willst. Die ganze Schufterei und auch das ganze Rechtschaffenleben bringt nichts. Sinnlos. Ich schaue mir die Welt an und sehe, den Guten geht es genauso schlecht wie den Bösen oder den Bösen geht es genauso gut wie den Guten. Und die Dummen, denn die sind auch nicht schlechter dran als die Schlauen. Alles das bringt nichts. Ja? Das ist das eine, was ihm Mühe macht. Egal wie man sich verhält, es kommt eher dasselbe raus. Und das zweite ist der Tod. Ne? Am Schluss müssen wir eh alle sterben. Egal wie man gelebt hat. So. Das frustriert ihn richtig. Und deshalb ist er eigentlich nicht ein grundglücklicher Typ. Er sagt das mehrmals, ich habe das große Glück gesucht in all dem und ich habe es nicht gefunden und kommt deshalb immer wieder zu dem Schluss, also genieß das Leben, solange du kannst, feiere es, die schönen, einfachen Dinge, Brot und Wein, Essen und Trinken, die Liebe, die Schönheit, sei zufrieden mit dem, was du hast und feiere es. So, wieder, immer noch, sagen wir mal, eine simple Message. Ich finde sie ehrlich, ich mag dieses Buch irgendwie. Und immerhin eine Message, die bedeutend genug ist, um in der Bibel zu landen. Muss man ja mal wahrnehmen. Ne? Natürlich nicht alles, was die Bibel zu sagen hat. Er sagt, für das Glück kannst und musst du dich entscheiden. Tu das. Diese Lachtypen da, ne, die sich in Lachclubs treffen, die entscheiden sich zu lachen ohne Grund. Klingt auch total künstliches Gegacker wie eben. Ne? Aber dann wird es mit der Zeit echt. Haben wir eben auch gemerkt, ne? Manche konnten nicht aufhören zu lachen. Die Idee ist, etwas, wofür du dich entscheidest, etwas erstmal Äußerliches, bestimmt dein Inneres. Hat eine Auswirkung, ist tatsächlich so. Okay, jetzt zeige ich euch einen anderen Text aus der Bibel. Der nimmt diesen Gedanken auf, entscheide dich für das Glücklichsein, aber er geht wesentlich weiter. Und dann kommen wir auch mal weg von der Oberfläche mehr in die Tiefe. Und das ist ein Text von Paulus und seine Message ist auch die, freu dich. Ich hätte zuerst da stehen, freudig gefälligst, also so klingt es fast, freudig. Paulus ist der umtriebige Pionier und Gründertyp des ersten Jahrhunderts. Ein Mensch, der ständig unter Strom war, so hat man das Gefühl, dessen Leben auch eine Achterbahnfahrt ist. Ein Mensch mit unglaublicher Energie, ein Idealist, ein Aktivist. So. Und er sitzt jetzt, als er diesen Brief schreibt, nämlich gleich einen Auszug vorlese, im Gefängnis, zum wiederholten Male. Und er muss damit rechnen, wenn es ganz dumm läuft, dann kostet ihn das Leben hier. Und er schreibt an eine Gemeinde in Philippi und in diesem Brief taucht das Wort Freude oder freut euch so oft auf, dass es schon fast ein bisschen nervt, wenn man das also so die ganze Zeit durchliest. An einer Stelle fällt ihm das selber auf, da sagt er so einen Satz wie, ja, ich schreibe euch immer dasselbe, aber was soll's so, mir macht das keine Mühe. So, freut euch. So, jetzt lese ich den bekanntesten Abschnitt aus diesem Philipperbrief vor. Philipper 4 ist das. Freut euch immerzu mit der Freude, die vom Herrn kommt. Und noch einmal sage ich, freut euch. Alle in eurer Umgebung sollen zu spüren bekommen, wie freundlich und gütig ihr seid. Der Herr kommt bald. Macht euch keine Sorgen, sondern wendet euch in jeder Lage an Gott und bringt eure Bitten vor ihn. Tut es mit Dank für das, was er euch geschenkt hat. Dann wird der Frieden Gottes, der alles menschliche Begreifen weit übersteigt, euer Denken und Wollen im Guten bewahren, geborgen in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Er sagt, tut das, freut euch, dann wird der Frieden Gottes. Da ist etwas Äußeres, was jemand tut, wird zu einer inneren Einstellung, zu einer inneren Wesensveränderung. Dann wird der Friede Gottes. Also, zwei Punkte dazu. Das erste, was Paulus hier sagt, ist, eine Weiterführung von dem, was ich schon gesagt habe. Glück ist eine Willenssache. Glück ist eine Willenssache. Den Punkt kann ich kurz machen, weil ich ja schon die ganze Zeit davon rede. Ne? Paulus bestätigt es und fordert auf, freu dich. Sagt einer, der im Knast sitzt und auf seine Hinrichtung wartet, jedenfalls nicht ganz sicher ist, wie das rauskommt. Freu dich. Vielleicht würde er dem Prediger sagen, das Leben ist ungerecht, findest du? Stimmt. Du findest, das Leben ist vom Tod bedroht? Stimmt. Also muss man sich dafür entscheiden, zu lachen, sich zu freuen. Ich bin selber nicht so gut darin, das zu tun, was ich euch heute empfehle. Also, ich bin ein Mensch, der leider von seiner Stimmung, also sehr stimmungs- oder dessen Stimmung sehr von äußeren Dingen abhängig ist. Es kann relativ schnell gehen, dass ich schlechte Laune habe. Das ist ziemlich abhängig von Äußerlichkeiten. Also im Knast würde ich überhaupt nicht mehr lachen. Zumindest aber hier im Kopf, in meinem Willen, habe ich schon länger geschnallt, dass wahr ist, was Paulus sagt. Wenn du dein Glück von äußeren Umständen abhängig machst, ja, dann brauchst du ein Sauglück, um glücklich zu werden. Und das ist ein ständiges Auf und Ab mit deinen Glücksgefühlen. So. Dinge laufen gut, du smilest, Dinge laufen schlecht, du bist traurig, zu Himmelhoch jauchzen, zu Tode. Das nervt. Solche Leute nerven. Manchmal nerv ich wahrscheinlich. Ja, so. Manchmal gelingt es mir, mein Glücklichsein mit dem Kopf zu steuern. Ich glaube, dass das, was Paulus meint, hier in diese Richtung geht. Die Frage, was willst du? Wie soll der Tag heute sein? Du könntest jetzt lächeln und der Tag würde ein bisschen sich ändern. Mir ist schon klar, dass es viele Gründe zum Unglücklichsein gibt. Die gibt es auch für Paulus. Ja, es geht hier nicht um so eine oberflächliche, ich mach deck alles zu mit Lächeln. So. Aber bei vielen Dingen könnte ich mich entscheiden, wie tief ich mich runterziehen lasse oder nicht. Also Paulus sagt erstmal ganz platt, entscheidet euch für die Freude, indem er sagt, freut euch. Das ist ja, also er bietet ihnen erstmal nicht den Grund. Freut euch. So, ähnlich wie der Prediger, ne? So, jetzt aber gehen wir ein bisschen tiefer. Der zweite Punkt, und den breite ich ein bisschen aus. Er sagt, es gibt sehr wohl einen Grund. Es gibt sehr wohl einen Grund. Paulus hat im Gegensatz zu Kohelet eine Sache viel besser verstanden. Er hat ein völlig anderes Bild vom Leben. Er hat ein völlig anderes Bild vom Leben. Er hat wahrscheinlich ein wesentlich beschisseneres Leben als Kohelet gelebt. Jedenfalls äußerlich. Er sitzt im Knast. Man ist sich nicht so ganz hundertprozentig sicher, welche Figur sich hinter Prediger verbirgt. Aber es muss ein reicher Mann gewesen sein. Manche vermuten, es war König Salomo. Also jemand, dem es äußerlich wahrscheinlich wesentlich besser ging als Paulus. Trotzdem hat er ein ganz anderes Bild vom Leben. Er sagt, freut euch und dann mit der Freude, die vom Herrn kommt. Damit meint er Jesus Christus. Ja, da kommt also diese Freude aus einer Quelle. Nicht einfach aus mir, auch nicht aus den Umständen, sondern von Gott her, von Jesus Christus her. Und an einem anderen Punkt oder an anderen Stelle begründet er, der Herr kommt bald. Als Grund für die Freude. Der Herr kommt bald. Klingt ein bisschen merkwürdig. Paulus sieht das Leben, sein Leben, unser Leben, voll im Licht einer größeren Geschichte. Einer größeren Geschichte. Und diese Geschichte läuft im Hintergrund ab. Aber er hat sie voll vor Augen. Das ist das, was ihn vom Prediger unterscheidet. In dieser Geschichte, die Paulus vor Augen hat, spielt Jesus die Hauptrolle. Und diese Geschichte findet er richtig geil. Sag mal so blöde. Diese Geschichte findet er richtig super. Die letzte Predigtreihe handelte von dieser Geschichte. Und letzten Sonntag kam die Geschichte zu ihrem Höhepunkt, Ostern. Ne? Das war das entscheidende Kapitel in dieser Geschichte, in der Paulus sein Leben einordnet. Prediger sagt, das Leben ist ungerecht, alles sinnlos. Paulus würde sagen, nein. Gott kam in diese Welt, um Gerechtigkeit aufzurichten. Das ist die Metageschichte. Und er wird sie aufrichten. Diese Geschichte, die abläuft, macht Sinn. Gott ist dabei, diese scheiß ungerechte Welt, und die ist ungerecht. Ich sitze im Knast, zu Unrecht. Leute werden krank, die nicht krank werden sollten. Oder große Leute machen den Start ins Leben von kleinen Leuten schon schwer, indem sie ihnen irgendwie ein Zuhause bieten, was wirklich mies ist. Und was Menschen irgendwie von Anfang an in eine sauschwierige Richtung prägt. Diese Welt ist ungerecht, ja, aber Gott kam in diese Welt, um daran etwas zu ändern. Die Geschichte wird sich verändern. Gott ist dabei, die Welt zu ändern. Deshalb wurde er Mensch. Und wenn der Prediger sagt, am Ende steht der Tod, alles sinnlos, würde Paulus wieder sagen, nein. Nein, Jesus Christus, der unter dieser ungerechten Welt zermalmt wurde, lebt. Und das ändert die Geschichte völlig. Wir werden auch leben. Und Gottes neue Welt kommt auf uns zu und sie bringt Leben mit. Paulus erwartete das schon sehr, sehr bald. Ne? Der Herr ist nahe. Also, der Herr kommt bald, dieser Satz, in diesem Satz steckt diese ganze Metageschichte, die ich jetzt erzählt habe. Und das ist eine wunderschöne Geschichte, die da im Gang ist. Gott ist der Autor, Jesus ist die Hauptfigur und wir glauben, leben schon innerhalb dieser Geschichte und wir leben im Licht dieser kommenden Welt. Das ist Paulus' Bild vom Leben und das ist ein ganz anderes Bild, als was der Prediger in seinem Buch beschreibt. Letzten Sonntag habe ich das so gesagt, es ist noch Nacht, aber ein Mensch, der glaubt, ist einer, der so lebt, als ob schon der Tag grauen würde. Oder der das schon sieht, sozusagen. Mitten in der Nacht als Tagmensch leben, die Nacht zum Tag machen. Kann man beim Feiern besonders gut. Das Leben feiern. So, das ist der Grund, warum es nicht zynisch ist, wenn Paulus Leuten, denen es ja vielleicht mies geht, sagt, freut euch. Egal, wie es dir gerade geht. Das ist der Grund dafür, ist der größere Horizont. Ich mache das nochmal an einem etwas platten Beispiel deutlich. Ich hasse es zu warten. Warten macht mich richtig fertig. Kürzlich musste ich wieder warten. Und zwar in einer saulangen Schlange. Und du weißt nicht, wie schnell das da vorne geht. Und wie lange du in dieser Schlange stehen wirst. Nicht am Aldi oder so. Also viel längere Schlange. Warten macht mich also sehr, sehr unglücklich. Wenn auch nicht auf einer wahnsinnig tiefen Ebene, ja? So. Aber diesmal, als ich das letzte Mal gewartet habe, nicht. Weil es war eine Schlange am Flughafenschalter. Und wir waren auf dem Weg in den Urlaub. Die Metageschichte ändert völlig, was ich da gerade erlebe. Beinahe konnte ich das Warten fast genießen. Was macht es? Ich bin auf dem Weg in den Urlaub. Stehe ich halt hier noch. Ich verreise mit meiner Familie. Die Geschichte ist gut. So in etwa sieht Paulus das Leben und das, was uns in diesem Leben an Unglücklichem widerfährt. So, er würde wahrscheinlich sagen, klar ist Gefängnis Mist, vieles andere ist Mist. Aber ich bin auf einer Reise und ich stecke mitten in einer sauguten Geschichte. Also lache ich, egal ob es gerade gut läuft oder nicht. Und das ist nicht mehr Oberfläche, das ist zutiefst der Charakter des christlichen Glaubens. Dass die Welt nicht die letzte Realität ist, was wir erleben. Diese Welt bringt uns zum Lachen und zum Weinen, aber das ist nicht die letzte Realität. Sondern Gottes Geschichte ist die letzte Realität und diese Geschichte ist einwandfrei. Noch ein Beispiel. Helmut Thielicke, ein Theologe, den ich früher sehr gern gelesen habe, weil er mit einer gewissen Leichtigkeit und Humor schwierige Themen behandelt. Ich lese schon länger nichts mehr von ihm, weil er seit 25 Jahren keine neuen Bücher mehr rausbringt. Ihr könnt euch denken, warum. Er lebt einfach nicht mehr und ich lese irgendwie gerne die neuen Sachen. Also jedenfalls, er erzählt in einem seiner Bücher, einmal hätte er, das ist ein Buch über den Humor übrigens, hätte er in einer Kirche gepredigt, und zwar während des Krieges, und plötzlich hat es Bomben gehagelt und um ihn herum gekracht, und zwar ohne Fliegeralarm. Normalerweise gab es Fliegeralarm, dann konnten sie noch gehen, jetzt kam das irgendwie ohne Vorwarnung. Keine Flucht mehr möglich, und er schreit in diesem Getöse der Gemeinde zu, sie solle sich auf den Boden legen, zwischen die Bänke, so runter, und dem Organisten lässt er ein Lied anstimmen, ein Choral, Jesus, meine Freude. So, und er schreibt, als er die Leute da so liegen sah, beziehungsweise sie ja nicht mehr sah zwischen den Bänken, er stand auf der Kanzel, die Leute sangen da aus den Bänken hervor, dieses Lied, da fing er lauthals an zu lachen. Ich konnte nicht mehr aufhören zu lachen, mitten in Todesgefahr, A, weil das Bild so skurril war und B, weil dieses Lied irgendwie die größere Realität war, als die Bomben, die um mich herum hageln. Und er sagt, das ist, Christen müssen eigentlich, wie niemand sonst, haben sie Grund, über diese Welt lachen zu können. Über sich selbst lachen zu können. Weil das, was sie jetzt erleben, nur eine Episode der größeren Geschichte ist. Und er sagt, das ist eigentlich echter Humor. Über die Welt lachen können. Christen, sozusagen, das hat es nicht er gesagt, das sind meine Worte, nehmen nichts mehr todernst. Nichts mehr. Das Spiel ist sozusagen schon gespielt. Der Pokal ist schon zu Hause, so wie der BVB, ja. Er hat vielleicht noch Spiele vor sich, aber hat er doch, oder? Aber er ist schon Meister. So ungefähr, sagt, so ist unser Leben, so ist die Geschichte. Wir sind schon Meister. Auch wenn wir noch Spiele vor uns haben. Freut euch. So, natürlich weinen Menschen, die glauben. Aber ich glaube, sie verzweifeln nicht. Also ich habe tieftraurige Christen gesehen, zu Recht. Und es wäre fatal, wenn wir Trauer uns nicht zugestehen oder sowas. Aber ich empfinde dann oft, es ist nicht die Art von Verzweiflung, wo Menschen der letzte Funken Freude und Hoffnung aus den Augen verloren geht. Und das gibt es auch. Okay, nochmal zurück zu dem Text. Also zwei paar letzte Gedanken. Da gibt es noch den Vers. Ich glaube, ihr habt es nicht mehr vor euch. Nee, genau. Aber du kannst mal ruhig ein bisschen weiterklicken. Ah nee, hast recht. Doch, so, genau. Das war das Erste, ja, was ich sagen wollte. Paulus sagt, freut euch, weil ihr könnt die große Geschichte, die Metageschichte vor Augen haben. Das zweite, nochmal zum Text, macht euch keine Sorgen, sondern wendet euch in jeder Lage an Gott und bringt eure Bitten vor ihn. Tut es mit Dank für das, was er euch geschenkt hat. Also, wenn es nicht gut läuft, bitte Gott um Hilfe. Und dann, worauf es mir jetzt ankommt, tu es mit Dank. Also, nimm das in den Blick, sagt die Glücksforschung ja auch, was gut ist. Nimm das schön in den Blick. Das ist ein total praktischer Rat von Paulus. Nimm das, tu es mit Dank. Nimm das Schöne in den Blick. Bemerke es und feiere es. Also, das Glas Wein vor dir, würde Paulus, der Prediger sagen, die neuen Klamotten, der Duft nach dem Duschen, der Mensch an deiner Seite. Feiere es, solange du es noch hast, sagt der Prediger. Er sagt, weil du es verlierst, feiere es deswegen. Paulus würde das so nicht sagen. Er würde sagen, nein, die Metageschichte. Da kommt der Morgen, ja? Da kommt Leben auf uns zu, Freude, Schönheit, Gerechtigkeit, all das, was zu einer Welt gehört, die wir himmlisch nennen würden. So, und dieser Morgen bricht schon an, jetzt. Und deswegen ist sozusagen jede kleine Schönheit etwas wie ein Gruß von Gott, ein Lichtstrahl aus dieser anderen Welt. Ein kleiner Teil des Himmels, den du jetzt schon erlebst. Das ist eine andere Sichtweise als die, das Leben endet eh, ich muss kriegen, was ich kann, und dann genieße ich es eben so gut ich noch kann. Ja? Und von diesem Lichtstrahl, ich finde das ein bisschen, das klingt so ein bisschen schmalzig, ne? So Lichtstrahlen aus der Ewigkeit, aber ich wusste kein richtiges, besseres Bild. Also von diesem Aufblitzen des Himmels gibt es Dutzende Dinge am Tag. Hunderte vielleicht. Also ich habe mir heute die Mühe gemacht und versucht, das zu bemerken, von seit dem Aufstehen bis jetzt. Da war das Erste, würde ich sagen, was gut war, war Kaffee. Das Zweite war ein nettes Telefonat inklusive Lachen, weil ich etwas vergessen hatte. Etwas Wichtiges sogar, und dann die Person anrufen musste. Dann habe ich wieder die Stille des Morgens genossen, weil es war noch ziemlich früh und war noch niemand wach. Dann gab es einen Kuss, den musste ich mir allerdings abholen. Dann gab es einen zweiten Kaffee. Dann gab es eine SMS als Erinnerung für etwas Wichtiges, was ich heute nicht vergessen darf, etwas anderes, was ich jetzt auch nicht vergessen habe. Dann habe ich einen Witz gelesen, den ich witzig fand und ihn vorhin hier erzählt habe. Dann wurde ich weiß nicht wie oft, mindestens 10-mal angestrahlt von Menschen heute Morgen. Ich habe hier vorne ein schlafendes Kind liegen sehen, war ein richtig friedliches Bild. Ich habe nette Leute wieder gesehen, die ich nicht erwartet hätte. Und ich fand den Humor von Doro eben nett, als sie sagte, während des Lobpreises sollen wir nicht unbedingt laut lachen, aber laut singen. Also lauter kleine Dinge, die eigentlich nett sind. Kleine Schönheiten. Ja? Du kannst es wahrnehmen und dich für etwas mehr Freude entscheiden oder du kannst es bleiben lassen. Aber wenn du an diese große Geschichte glaubst, in der Gott Mensch wurde, in der er ein neues Zeitalter einläutete, in der er Gerechtigkeit und Schönheit wieder aufrichten wird, wenn diese Geschichte dein Rahmen ist, dann wirst du diese kleinen schönen Dinge jedes Mal als Anzeichen der neuen Welt Gottes verstehen. Und jedes Mal sollten sie sich dann ein bisschen glücklicher machen. Das nennt man dann Dankbarkeit. Das nennt man Dankbarkeit. So, ich bin am Schluss. Ich will euch am Ende, ich sage danach noch ein paar Sätze, aber ich will am Ende ein Video zeigen. Ich habe überlegt, ob ich es zeige, ob das jetzt überhaupt hinpasst. Aber es ist ein Interview mit Edelgard. Edelgard ist, sie sagt gleich, wie alt sie ist, ältere Frau schon. Und da gibt es ein Team, oder gab es, das fuhr durch Deutschland und interviewte spontan irgendwelche Menschen, die sie trafen. Und die erzählen so ein bisschen aus ihrem Leben. Kleine 5-Minuten-Clips sind da draus geworden. Und dieser Clip, warum zeige ich euch den? Der ist eigentlich eher ein bisschen traurig, aber auf eine andere komische Art und Weise auch fröhlich. Und achtet mal einfach darauf, wie oft diese Frau lacht. Und natürlich wohnt sie ausgerechnet in Glücksstadt. Deswegen bin ich drauf gekommen. Also schaut's mal an. Sind lauter so kleine Geschichten, Internet Project Germany, Interview Project Germany. Warum habe ich euch das gezeigt? Ist ja eigentlich mehr traurig dann am Schluss. Weil das eine von Millionen kleiner Geschichten ist, wie das Leben ist. Das ist das normale Leben. Und ich fand irgendwie diese Geschichte wunderschön, weil sie so gewöhnlich ist. Was mir auffällt, diese Frau hat gegen Ende ihres Lebens ein lächelndes Gesicht. Solche Gesichtszüge bekommt man nur, wenn man das Schöne im Leben bemerkt und dankbar dafür ist. selbst wenn man es loslassen musste. Ich glaube, dass diese Frau eine dankbare Frau ist, auch wenn sie das nicht gesagt hat. So. Und irgendwie ist sie mir ein Vorbild, wenn ich sie gar nicht kenne. So, ich weiß nicht, ob sie die große Geschichte, die Metageschichte kennt. Die Geschichte vom Leben, das wiederkommt, die Geschichte von Christus. Ja, aber stell dir vor, sie wüsste, dass ihre kleine Geschichte und die ihres Mannes, der an Lungenkrebs starb, ein Teil von Gottes großer Geschichte ist, die nicht zu Ende ist. Und dass mit dieser großen Geschichte, die nicht zu Ende ist, auch ihre kleine Geschichte nicht zu Ende ist. Also wenn du diese Geschichte kennst, dann musst du eigentlich das Leben feiern, so oft du kannst. Dann musst du öfter lachen. Und ich finde, du solltest das diese Woche tun. Wie du das machst, weiß ich nicht, aber tu es. Drück mal gerade den letzten Flyer noch rein. Das ist vom letzten Mal. Ne? Also letztes Mal die Action Steps. Ich kenne euch, ihr habt dies bestimmt nicht umgesetzt. Deswegen könntet ihr das nochmal tun. Also, was steht da so? Wer ist letzte Woche besser als gewöhnlich essen gegangen? Ja, da oben ein paar. Wer hat zu einer Spontanparty eingeladen? Ich sehe niemanden. Wer hat Cabriolet gefahren? Ja. Ein paar Stunden Wellness genossen. Also, wir machen das jetzt nicht durch. Also, ihr könnt es jetzt nochmal durchlesen. Macht irgendwas davon. Und dankt Gott dafür und feiert das Leben. Und jetzt haben wir noch ein Lied, glaube ich.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.